HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth.
Man muss, um Rammstein zu verstehen, natürlich Rammstein immer live sehen.
So klingt es, wenn Tauben weinen, die Erde untergeht und die Menschheit zu einer Pfütze verschmilzt. Das sei teutonischer Dance Metal.
Blaukraut bleibt Blaukraut.
Wir wollten aber mit Rammstein nicht so klingen wie amerikanische Band. Aber wir haben diese Energie der Herangehensweise so mit in unsere Band genommen.
Gott weiß, ich will keine Engel.
Es geht also um Sex, Deutschland, Religion, Sadismus, Verführung, Mord. Also alles bewährte Zutaten, die man aus dem Rammstein-Universum so kennt.
Was ich gut finde, ist, dass Rammstein polarisiert. Ich finde es gut, dass eine Band es schafft, Menschen dazu bewegen, dass sie darüber diskutieren, über das Thema. Das finde ich erstmal prinzipiell gut.
Was mich an Rammstein aber stört, ist diese Strategie der kalkulierten Provokation. Also überhaupt die Idee der Provokation, so als diskursstiftendes Werkzeug.
Gott weiß, ich will kein Engel sein.
25 Jahre gibt es Rammstein nun schon. Ende des Monats gehen sie auf Europa-Tournee. 30 Konzerte in 17 Ländern, in Deutschland komplett ausverkauft. Da gibt es also eine Sehnsucht, ein Bedürfnis nach den harten Jungs, die wahrlich keine Engel sein wollen. Und deutscher als Rammstein geht's ja auch gar nicht. Düsterer, aggressiver Rock, eine martialische Bühnenshow, dazu pathetische Texte und Videos. Dass Rammstein keine dumpfen Rechtsrocker sind, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber die Provokationen der Band funktionieren auch beim neuen Album, das nun raus ist, das keinen Titel hat, nur ein Streichholz auf einem weißen Cover. Ein Lied heißt einfach Deutschland. Im dazugehörigen Video rast eine dunkelhäutige Germania durch Jahrhunderte deutscher Geschichte. Die Bandmitglieder posieren unter anderem als KZ-Häftlinge am Galgen. Ist das geschmacklos oder, wie einige Kritiker finden, eine gelungene, hochironische Auseinandersetzung mit Geschichtsmythen, auch für Menschen, die böse Gitarren nicht so schätzen? HR2 Kultur, der Tag. So jung und doch so alt, Rammstein und die Deutschen, unser Thema heute Abend. Schauen wir also auf diese Band, die so gerne Weib und Schmerz ansingt. Klaus Walter.
Fangen wir mal nicht mit der Rammstein-Politik an, reden wir lieber über Sex, besser liederlich als wieder nicht. Sänger Till Lindemann in seiner Paraderolle als fleischgewordener Rammstein, dem seine Triebe davonlaufen.
Ich seh dich an und mir wird schlecht, überall das dralle Fleisch. Ich schau dir tief in das Geschlecht und die Knie werden weich.
Wenn Rammstein von Sex reden, dann ist er selten einvernehmlich und Blümchen kommen auch nicht vor. Dafür das geflügelte Wort, mit dem die Harvey Weinsteins dieser Welt ihren Opfern auf den Leib rücken.
Du willst es doch auch.
Komm her, du willst es doch auch. Till Lindemann gibt einmal mehr die Karikatur des übergriffigen Mannes. Dann wieder spielt er den Sadomaso-Psycho oder den bösen Onkel, der kleine Mädchen fickt. Die psychoakustischen Rammstein-Signale sind auf der Stelle präsent. Stechschrittrhythmus, Steigerungsdramaturgie, das rollende R, der technoid aufgepumpte Stadion-Metal, der Refrain zum Mitgrölen. Dazu eine pyrotechnisch hochgerüstete Splatter-Show mit reichlich Kunstblut. Fertig ist die Überwältigungsästhetik Marke Rammstein. Kaum eine Band auf dieser Welt ist so leicht wiedererkennbar. Rammstein ist Rammstein ist Rammstein und Rammstein steht für
Deutschland, Deutschland über allen.
Deutschland, so beginnt das neue Album, eine Quintessenz des Rammsteinschen Werks. Teutonischer Walhalla-Rock zwischen Bayreuth und Bösen Onkels. Aber anders als die Bösen Onkels oder Freiwild sind Rammstein auch dort erfolgreich, wo kein Deutsch gesprochen wird. Von Japan bis Kanada verkaufen sie den Leuten, was die sich unter Deutschland vorstellen.
Mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen.
Sauerkraut, Lederhosen, Rammstein. Die Ostberliner Band ist ein Exportschlager. Mit dem Video zu Deutschland produzieren sie einmal mehr ein Skandälchen mit Ansage, ein kalkuliertes Provokationchen. Die Musiker in KZ-Uniform mit gelbem Stern unterm Galgen. Das ist
mein Herz in Flammen.
Das haben Rammstein von Stern und Spiegel gelernt mit ihren Titelbildern. Wenn nichts mehr geht, Nazi geht immer. Wenn es sein muss, eine Geschichte über ein nicht vorhandenes Ei in Hitlers Hodensack oder eine über Adolfs Tagebücher. Das Spiel mit Nazi-Ästhetik ist der Rammstein-Tradition. Hier ein bisschen Frakturschrift, da ein bisschen Leni Riefenstahl. Wobei das Video zu Deutschland widersprüchliche Signale sendet. Auch das ein Rammstein-Trademark. Durch das blutige KZ-Szenario stolziert eine wunderschöne Germania, verkörpert von der schwarzen Schauspielerin Ruby Comey. Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben, raunt Lindemann. Da tut sich, einmal mehr, eine kognitive Dissonanz auf. Denn keiner beschäftigt sich so exzessiv und obsessiv mit Deutschland wie Rammstein. Unser Deutschland, kein Land der Welt, hat so viel Leid verursacht, aber auch so viel Tiefe. Deutschland, Weltrekordland. Einmal mehr arbeiten Rammstein mit ihrem Standardstilmittel, dem doppelten Boden. Wer ihre Flirts mit Nazi-Schick und Deutschtümelei beim Wort nimmt, den lachen sie aus. Alles nur Spaß, Rollenspiel mit Klischees, ironisch gebrochen. Manchmal aber bleibt die Ironie auf der Strecke zwischen Strophe und Refrain. Diesen Song benutzte einst Ronald Reagan für seinen nationalistisch aufgeladenen Wahlkampf. Bruce Springsteen erzählt darin von einem traumatisierten Heimkehrer aus dem Vietnamkrieg. Reagan lässt nur den Refrain spielen. Seine Fans schwenken die geballte Faust im patriotischen Furor. Springsteen ist sauer, das hatte er nicht gewollt.
Deutschland, Deutschland über allen.
Deutschland, Deutschland über allen, singen Rammstein. Ein Buchstabe macht den kleinen Unterschied. Was können Rammstein dafür, wenn ihre Fans im Stadion ganz besoffen sind vor lauter Deutschland? Wenn ihnen der rechte Arm verrutscht zum deutschen Gruß? Nein, das haben Rammstein nicht gewollt. Aber sie nehmen es in Kauf und werden gekauft.
Deutschland, Deutschland über allen. Mein Herz in Flammen.
Nun gehört es ja zum Kapital von Rammstein, zum Selbstverständnis der Band zu provozieren. Und das ist auch schon immer so gewesen. Ein bisschen SM, Punk und Pathos übersteigert inszeniert, wie zum Beispiel im Video von Engel, wo Zombie-Kinder in Käfigen den Refrain mitsingen. Dick aufgetragene Männlichkeit mit dem dauerrollenden, raunenden, kehligen Sänger Till Lindemann. Im Grunde steckt die erste aller Provokationen aber schon im Namen. Benannt hat sich Rammstein nach einem Flugzeugabsturz. Nach dem Unglück, wo damals 1988 auf der Airbase in Rheinland-Pfalz während einer Flugschau drei Maschinen kollidierten, eine stürzte ins Publikum, 70 Menschen kamen ums Leben. Später verkaufte die Band T-Shirts mit der Aufschrift »Ein Mensch brennt«. Peter Wicke ist Musikwissenschaftler, hat in Berlin an der Humboldt-Universität gelehrt und bei Reklam 100 Seiten über Rammstein herausgebracht. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Wicke, hat Sie persönlich das nie abgeschreckt, sich mit Rammstein zu beschäftigen oder gerade zu der Band hingezogen?
Na, eher Letzteres. Also wenn man beruflich damit umgeht, streckt dann auch sowieso nichts ab. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass diese Band also eine derartig tiefe Spur hinter sich hergezogen hat, dass man die einfach nicht übersehen kann. Und das provoziert natürlich zur Auseinandersetzung. Und ja, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir kommen aus dem Osten, die sechs Musiker genauso wie ich. Und das verbindet natürlich ein Stück weit auch.
Rammstein, das sind sechs gleichberechtigte Wahlberliner, die Wurzeln im Osten, wie Sie sagen, kraftvoll, hart, eckig. Rammstein pflegt ja das Image der Unverstandenen. Ist das aus der Biografie auch zu erklären?
Na, mit dem Image der Unverstandenen hätte ich so meine Probleme. Also Sie wissen ja schon, was Sie tun und Sie werden ja auch durchaus verstanden. Aber das, was Sie sind, hat ohne Zweifel also mit Ihrer Sozialisation im Osten und damit mit Ihrer Biografie zu tun. Einmal das Bestehen darauf, dass Kunst, Musik nicht folgenlos sein darf Und zum Zweiten natürlich diese Obsession mit dem Deutschen.
Wie erklären Sie sich diese Obsession?
Das hat schon, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man, wenn man in Ostdeutschland aufgewachsen ist und sich in Westdeutschland dann wiederfindet, man automatisch natürlich dann fragt bei allen Unterschieden und Gegensätzen, was denn das Gemeinsame nun ist. Lässt man das West und das Ost mal weg, bleibt das Deutsche übrig. Und das fokussiert natürlich dann auf die Frage, was ist denn eigentlich dieses Deutsche? Und das zieht sich in der Tat bei Rammstein also wie ein roter Faden durch ihre 25-jährige Bandgeschichte. Immer wieder das Zurückkommen darauf in direkter, wie in Deutschland, oder aber auch in sehr indirekter Form. Das Spiel mit Symbolen, das die Referenz auf die deutsche Geschichte in der einen oder anderen Form. Also das ist immer irgendwo da und erklärt sich, glaube ich, ganz wesentlich darauf. Was natürlich dann auch immer heißt, dass man also das Negative, die Untiefen dieser Geschichte immer mitdenken muss.
Ist das am Ende sogar die Band der deutschen Einheit, also geliebt wie gehasst in Ost und West, etwas, worauf sich dann alle in ihrer Ablehnung oder Begeisterung verständigen können?
Naja, ich glaube nicht, dass sie sich so sehen und so gesehen werden wollen. Aber man kommt natürlich nicht umhin um die Feststellung, dass sie in der Tat sowohl im Osten wie im Westen gleichermaßen gefeiert wie missverstanden sind. Aber das trifft natürlich nicht nur auf Rammstein zu. Also das ist ja nun ein Phänomen, was für viele Dinge gilt. Aber sie sind ohne Zweifel eine derjenigen Bands oder musikalischen Projekte, die eben nicht beliebig sind. Und das zeichnet sich, glaube ich, aus. Und dieses Nicht-Beliebige. Und dazu kann man sich natürlich nun sehr unterschiedlich in Beziehung setzen. Man kann sich da kann das als Konfrontation auffassen. Man kann das als Denkanstoß nehmen. Oder man kann es, und ich meine, das ist ja das, worauf sie letztlich dann auch abheben, man kann es natürlich auch als ein Spiegel sehen, besser gesagt ein Zerspiegel, der vergrößert und vergröbert von Dingen, die ohnehin schon da sind. Also sie erfinden ja in dem Sinne nichts, sondern sie vergröbern und heben damit ins Bewusstsein, was so an Untiefen uns alle und die Gesellschaft, in der wir leben, auszeichnet.
Sie zitieren in Ihrem Buch den slowenischen Philosophen Žižek, der sagt, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Also fürchtet euch nicht, genießt Rammstein. Ist das die Essenz? Also wir begegnen bei Rammstein, mit Rammstein, unseren Instinkten und Affekten, die wir nicht geklärt bzw. die wir unterdrückt haben?
Ja, das hat etwas davon. Also das Genießt ist natürlich auch eine Provokation von Žižek, aber ich glaube insofern eine wichtige, weil die Abwehrhaltung ja zunächst also das dominante Moment gewesen ist. Und darauf zu verweisen, es ist ein Kunstprojekt, also das sollte man nicht für die Wirklichkeit nehmen. Das sind Rollen, die da gespielt werden und die muss man auch als Rollen nehmen und nicht etwa also als Typen, die so sind, wie sie da auf der Bühne stehen. Und das lässt natürlich dann also das Genuss im Sinne eines denkenden, dialektischen Genießens, so ist das von Žižek auch gemeint gewesen, also nicht im Sinne des blinden Folgens, sondern der aufgeschlossenen Auseinandersetzung mit dem, was da auf der Bühne angeboten wird.
Manchmal, gerade auf der neuen CD, klingt das aber auch ein bisschen wie Kölner Karneval. Man kann da direkt mitschunkeln, sich einhaken oder bei 90er-Jahre-Dorf-Disco-Grooves mithüpfen oder stampfen. Ist Rammstein also gewissermaßen Volksmusik?
Naja, sie haben sich zumindest also musikalisch insofern ein bisschen weiter geöffnet, als sie deutlich verbindlicher geworden sind auf dem neuen Album. Das ist nicht mehr ganz so schroff. Ist aber natürlich auch irgendwo eine Konsequenz. Man kann also so diesen ganz engen Metal-Sound, den sie am Anfang hatten, den kann man natürlich also nicht 25 Jahre unverändert durchziehen. Also das ist dann schon klar, dass da auch andere Seiten kommen. Aber ich finde also das nicht negativ, dass jetzt Songs dabei sind, die etwas melodiöser sind, wo auch gesungen statt also diese typische gezerrte vokale Darstellungsweise mit dem gerollten R von Lindemann. Das sind neue Seiten an Rammstein und gut, also die muss man erstmal so nehmen, wie sie sind. Volksmusik wird das gewiss nicht, darauf zielt es auch nicht ab. Dass man mitsingen kann, das trifft ja nun nicht bloß Rammstein-Songs, das gilt ja in der Popmusik also sehr häufig. Sie sind also ein Stück poppiger geworden. aber ich kann daran nichts Negatives entdecken. Denn was sie inhaltlich machen, ist, sie waren da nie so politisch wie auf diesem Album. Was sie inhaltlich machen, ist eigentlich ganz auf ihrer Linie geblieben.
Der Musikwissenschaftler Professor Peter Wicke hat 100 Seiten über Rammstein geschrieben, erschienen bei Reklam. Besten Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag. So jung und doch so alt, Rammstein und die Deutschen. Übrigens ein Zitat aus dem Deutschlandlied, der Vollständigkeit halber. Hier nochmal die ganze Zeile. Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen, Deutschland, dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Auch an deutscher Hochkultur hat sich Rammstein versucht mit Rosenrot, ein Hybrid aus den Gebrüdern Grimm und Goethe. Düster bleibt's auch hier und natürlich sterben am Ende beide Protagonisten eines tragischen Todes.
Sah ein Mädchen ein Röslein stehen, blühte dort in lichten Höhen, sprach sie ihren Liebsten an, ob er es ihr steigen kann. Sie will es, und so ist es fein, so war es, und so wird es immer sein. Sie will es, und so ist es Brauch. Was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Der Jüngling steigt den Berg mit Qual, die Aussicht ist ihm sehr egal, hat das Röslein nur im Sinn, bringt es seiner Liebsten hin. An seinen Stiefeln bricht ein Stein, will nicht mehr am Felsen sein, und ein Schrei tut jedem kund, beide fallen in den Grund.
Rosenrot von Rammstein aus dem Jahr 2005, ganz pur, nur Text, so hört sich das dann an, ohne große Posen und fette Riffs. Rammstein ist nicht zu denken ohne ihre Auftritte auf der Bühne. Kraftvoll, aufgeplustert, ledrig, schwitzend, morbid und schön schmuddelig. Die Band stampft, die Band marschiert. Aus allen Rohren kracht und zischt es, da steigen Raketen in den Nachthimmel und das Spiel mit dem Feuer ist auch ganz wörtlich zu nehmen, denn natürlich ist es nicht nur das Spiel mit nationaler Symbolik, über die wir am Ende der Sendung nochmal sprechen werden, sondern auch mit Tabuthemen wie Kannibalismus, Inzest und Pädophilie. Das Video zum Lied Pussy wurde übrigens in einem Bordell gedreht mit professionellen Darstellern, Doubles, auf die man später die Köpfe der Musiker montierte. Bis heute darf das nur auf Pornokanälen laufen. Was aber soll dieses Schuhwiegehabe? Ulrich Sonnenschein über Rammstein und Sexismus.
Das Prinzip Rammstein ist das der Provokation. Das gilt auch oder vor allem für den expliziten Umgang mit Sexualität, sexistischen Texten, entblößenden, abwertenden und vulgarisierenden Äußerungen. Davon gibt es viele in den Stücken von Rammstein.
Bücke dich, befehle ich dir, wende dein Antlitz ab von mir, dein Gesicht ist mir egal.
In dem Lied Bück dich wird der Geschlechtsakt auf eine mechanische Routine reduziert. Dein Gesicht ist mir egal, singt Till Lindemann in seinem düsteren Ton und spricht dabei aus, was sich viele heimlich wünschen, doch öffentlich mit dem Gestus der Abscheu von sich weisen. Die Reduktion auf das rein Geschlechtliche aber bleibt auch in dem Lied nicht ohne Folgen. Zeig ich ihm, was man machen kann, heißt es weiter, und fang dabei zu weinen an.
Zeig ich ihm, was man machen kann.
Soweit der Text. Rammstein aber ist nie vollständig, wenn man ihre Musik in tapezierten Innenräumen hört. Auf der Bühne zwischen pyrotechnischen Explosionen und verklärenden Rauchnebelschwaden wird aus Bück dich erst die Provokation, die Sänger Lindemann und Keyboarder Flake sogar ins Gefängnis brachte. Die USA sind auf der einen Seite das Land der Pornoindustrie, auf der anderen aber setzt eine verlogene Prüderie den vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten ein Ende. Zu Bück dich gaben die beiden ein homosexuelles Paar. Flake mit entblößtem Hintern und Lindemann mit einem enormen Gummipenis in der Hand, aus dem unaufhörlich eine undefinierbare Flüssigkeit spritzte. Die Fans gebannt zwischen Erstaunen, Ekel und Faszination. Nicht so die Behörden. Unmittelbar nach dem Auftritt wurden Flake und Lindemann verhaftet und verbrachten 5 Stunden im Gefängnis, um zu lernen, dass Anklänge an eine Nazi-Ästhetik unkommentiert bleiben können, dass man auf sexuellem Gebiet auf der Bühne aber noch lange nicht machen darf, was man will. Als Antwort kann man vielleicht das Stück Pussy sehen, wo es auf Englisch heißt: You've got a pussy, I've got a dick, so what's the problem? Let's do it quick. Die sexuelle Provokation muss gar nicht explizit ausgesprochen werden. In Pose, Verhalten und musikalischem Auftreten schwingt diese Ebene bei Rammstein immer mit. Einer der mutigsten Kinovisionäre, David Lynch, verwendete ein Stück von Rammstein bei einer Sexszene zwischen Marilyn Manson und Patricia Arquette.
Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein.
David Lynch making Lost Highway asked me about Rammstein. And it ended up being in the sex scene where I'm fucking Patricia Arquette.
Als David Lynch Lost Highway machte, sagt Marilyn Manson, fragte er mich nach Rammstein. Und so kam der Song in die Sexszene mit Patricia Arquette.
Trauer nahm ihm alle Sinne, schläft jede Nacht bei ihrem Stein.
Rammstein inszeniert sich selbst in der Art, dass sich Abscheu und Faszination verbinden. Das beginnt bei den rollenden R's, der stechschrittartigen Musik und dem finster-dämonischen Groll und schließt eben auch eines der größten Tabus, den Sex, mit ein. Dabei gibt es keine Unterschiede Frauen oder Männern gegenüber. Und mit der Wirklichkeit hat das nur mittelbar etwas zu tun. So sagte ein amerikanischer Musikkritiker einmal, Rammstein entwerfen ein Bild, so dass man strenge Soldaten im Stechschritt erwartet. Und wenn man dann hinschaut, trifft man auf schwule Pärchen auf Fahrrädern.
They expect to see stern-looking soldiers walking down the street. Instead, it's like, you know, cute gay couples riding bikes.
In Textzeilen heißt es, ich tu dir weh, von Stacheldraht im Harnkanal ist die Rede oder davon, Nagetiere beim Sex einzuführen. Passagenweise liest sich das richtig eklig, wenn Fleisch in Salz und Eiter gelegt wird, wenn Sadomaso-Fantasien brachial ausgewälzt werden. Die einen sehen darin ein Sinnbild für Begierde, für menschliche Abgründe, erkennen sogar Poesie. Andere bloß aufdringliche Erotik, Gewalt, fühlen sich abgeschlossen. Stoßen, während wieder andere sagen, das ist völlig albern, die Pseudo-Bedrohlichkeit dieser Grunzrocker. Jens Balzer ist Autor und Kolumnist unter anderem für die Zeit, Rolling Stone und Radio 1. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Balzer, Rammstein huldigen eigentlich einem grotesken Männlichkeitsbild, lauter harte, schmutzige Muskeltypen. Wie kommt das bei Ihnen an?
Ach, das hat immer so eine gewisse Ambivalenz, ne? Also man kann das einerseits drollig finden. Es hat natürlich was Clowneskes, was Zirzensisches, was Übertriebenes. Und es wird ja auch immer dadurch gebrochen, dass dann Till Lindemann, der Sänger, auch gerne mal in Frauenkleidern auf die Bühne tritt, ne? Also hat ja auch in den Videos, es gibt einmal die sadistische Variante und die masochistische Variante. Das ist irgendwie, ist immer so einander geblendet. Ich finde das, also bedrohlich finde ich das nicht. Ich finde es sonderbar, also Sie haben gerade schon diese wunderbaren Textzeilen zitiert. Ich finde es sonderbar und interessant, wie sich das dann so bei den Zuschauern und Zuschauerinnen niederschlägt. Also ich kann mich an Rammstein-Konzerte erinnern, wo ich dann so in der Menschenmenge stand, hier in Berlin in der Wuhlheide etwa, und um mich herum waren lauter so Pärchen in meinem Alter, so Ende 40, Anfang 50, und die Männer trugen dann T-Shirts mit Rammstein-Sprüchen, wo so bück dich drauf stand oder ich tu dir weh. Ich persönlich frage mich immer dann, was die dazugehörige Frau immer so darüber denkt irgendwie, aber da scheint es so ein Grundeinverständnis zu geben.
Was glauben Sie denn, was bedient Rammstein damit?
Ich glaube, Rammstein bedient schon so ein Bedürfnis von dann ja doch eher männlichen Hörern zu einem Ausleben einer Form von Sexualität, der sie dann so im Alltag oder im eigenen Ehebett jetzt irgendwie eher nicht so gerecht werden können mit ihren Fetischen und Fantasien. Das ist einerseits extrem übertrieben, auf der anderen Seite natürlich auch karikiert, sodass es irgendwie auch aus einer bestimmten Art und Weise harmlos ist. Aber wenn man versuchen wollen würde, die Dialektik zu beschreiben, die Rammstein bestimmt, dann ist das natürlich einerseits immer so dieses exzessive, übertriebene und scheinbar ja auch irgendwie grenzüberschreitend transgressive. Es ist aber immer auch so eine bestimmte Art von Verklemmtheit dabei. Also man hat immer das Gefühl, dass man irgendwie in Wahrheit doch sehr verklemmten Menschen zuschaut, irgendwie, die dann auf der Bühne was mit theatralischen Mitteln abkompensieren. Und ich glaube, es ist auch eine Musik für verklemmte Menschen. Das ist ja jetzt wirklich kein echter Transgressionsrock, sondern es geht immer zu einer bestimmten Grenze, die dann doch nicht überschritten wird.
Besonders viel Testosteron und Aufregung gab es ja bei dem zu Beginn der Sendung schon mal erwähnten Video zum Song Deutschland. Mhm. Die schwarze Germania fegt durch die Zeit, zwischendurch gebiert sie einen Schäferhund, ist goldbehängte Gangsterbraut, wird im Rollstuhl geschoben, wird gemeinsam mit jeder Menge Sauerkraut ausgeweidet. Mhm. Was sagt uns jetzt diese weibliche Nationalallegorie über den deutschen Mann?
Ich fand es erstmal interessant, dass außer Germania keine weiteren Frauen drin vorkommen. Wird die Geschichte Deutschlands vom Kampf der Germanen her irgendwie gegen die Römer, irgendwie bis in die Gegenwart erzählt. Irgendwie. Und es kommen eigentlich immer nur Männer vor, die sich irgendwie balgen und prügeln und kämpfen und mal in homoerotischer Weise, mal aber auch ganz, ganz normaler kriegerischer Weise gegenseitig auf die Mütze hauen. Und dass sich eine Nation ja auch nur fortpflanzen kann, wenn Männer und Frauen was gemeinsam machen, irgendwie, das wird in diesem Video unterschlagen. Und die einzige Frau, die auftritt, ist dann eben so die Nationalallegorie, die so als Frau überhöht wird. Und da hat man dann schon das Gefühl, das sind halt irgendwie lauter Männer, die irgendwie keinen Sex haben, aus welchen Gründen auch immer, weil sie keine Frauen finden oder weil sie irgendwie lieber kämpfen, als ins Bett zu gehen. Die einzige Frau, zu der sie irgendeine Beziehung aufbauen können, das ist dann eben die weibliche Nationalallegorie. Und da müssen dann irgendwie alle erotischen Fantasien, die man so hat, der gegenüber abkompensiert werden.
Sie schreiben, deutsche Männer können deshalb gar nicht anders als triebhaft, todessehnsüchtig oder wahnsinnig zu werden. Das klingt wahnsinnig pathologisch.
Ja, nun ja. Es ist immer die Frage, welche Einstellung die Band zu diesen von ihr aufgerufenen Bildern hat. Also ich fand es den ganz interessant. Es gibt ja auf dem Album gewissermaßen auch so ein Gegenstück zu diesem Deutschland-Song und vor allem dem Deutschland-Video, nämlich Ausländer. Und da singt Till Lindemann dafür zu so einem ganz munteren Ibiza-Disco-Tropical-House-Beat, auch sehr untypisch für die Band irgendwie davon, dass er eigentlich in Wirklichkeit ein überzeugter Kosmopolit ist und ihm Ländergrenzen gar nichts bedeuten und territoriale Einhegung auch gar nichts bedeuten, nämlich aus dem einfachen Grund, dass nur, wenn man irgendwie ganz befreit von Land zu Land hüpfen kann, über alle Grenzen hinweg, dass man dann auch irgendwie alle Mädchen der Welt irgendwie ins Bett bekommen kann. Und das ist dann gewissermaßen so der Frauenmitschnacker oder irgendwie der schwere Nöter, der jetzt seine sexuellen Triebe besonders enthemmt und besonders vollständig irgendwie ausleben kann, wenn er sich eben nicht territorial eingrenzen lässt. Und da ist dann gewissermaßen so der Nationalist, der einen großen Wert auf seine Ländergrenzen legt und das bloß nichts sich kulturell vermischt mit anderen Völkern. Das ist dann eigentlich eher so die sexuell arme Sau, die hier verhöhnt wird. Also gibt es immer beide Seiten bei Rammstein.
Wie immer, also dieses typische Rammstein-Prinzip der Brechung, da kann dann am Ende jeder reinlesen, was er will, also das auch gegensätzliche.
Das ist ja bei der Band immer so. Ne? Schon bei diesem Deutschland-Video wieder ganz exemplarisch. Also man kann sich das so oft ansehen, wie man will. Man wird immer irgendwas anderes finden und am Ende schwört einem eigentlich nur immer der Kopf irgendwie. Und das ist, jeder versucht da jetzt wirklich so eine eindeutige Botschaft, das soll ja Kunst auch gar nicht haben irgendwie, aber der versucht dann irgendwie eine Haltung der Band daraus zu kristallisieren zu irgendeiner Frage. Das wird irgendwie zwangsläufig irgendwie nicht, also kann gar nicht funktionieren. Das heißt aber eben, wenn es ambivalent ist, kann sowohl als antinationalistisch wahrgenommen werden, wie eben auch als nationalistisch. Ich halte jetzt auch irgendwie die Deutung irgendwie für falsch, dass sich jetzt Rammstein mit diesem Album und auch vor allem mit diesem Deutschland-Video jetzt irgendwie ein für alle Mal von der neuen rechten oder von rechtsnationalen patriotischen Strömung oder politischen Weltwahl irgendwie distanziert hätten. Die Möglichkeit, dass das so zu sehen gibt, ist eben immer noch. Und das ist ja auch Teil dieser Ambivalenzmaschine.
Der Journalist und Autor Jens Balzer. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, den wir folgendermaßen überschrieben haben. So jung und doch so alt, Rammstein und die Deutschen. Anlass dafür ist das neue, das 7. Studioalbum der Band. Ein Vierteljahrhundert nach ihrem Debüt, Herzeleid. Und 10 Jahre nach dem letzten Werk, Liebe ist für alle da. Und auch Rammstein ist, wenn nicht für alle, so doch für viele da, geschätzt an die 20 Millionen Tonträger hat die Band weltweit verkauft. Erfolgreich ist sie auch darin, sich selber zu erklären, wie in Reise, Reise von 2014.
Wir waren namenlos und ohne Lieder. Recht wortlos waren wir nie wieder. Etwas sanglos sind wir immer noch. Dafür nicht klanglos. Man hört uns doch. Nach einem Windstoß ging ein Sturm los. Einfach beispiellos. Es wurde Zeit. Los. Sie waren sprachlos, so sehr schockiert und sehr ratlos. Was war passiert? Etwas fassungslos und garantiert verständnislos. Das wird zensiert. Sie sagten grundlos, schade um die Noten, so schamlos, das gehört verboten. Es ist geistlos, was sie da probieren, so geschmacklos, wie sie musizieren, ist es hoffnungslos, sinnlos, hilflos. Sie sind gottlos. Wir waren namenlos. Wir haben einen Namen, waren wortlos, Die Worte kamen. Etwas sanglos sind wir immer noch, dafür nicht klanglos, das hört man doch. Wir sind nicht fehlerlos, nur etwas haltlos. Ihr werdet lautlos, uns nie los. Wir waren los.
Rammstein, eine Band, die sich gerne düster und martialisch gibt, teutonenhaft, schmierig, brachial, manchmal so überzeichnet, dass es an Travestie grenzt. Das kommt tatsächlich bei allen Altersklassen an, erreicht ein Fanpublikum von der amerikanischen Westküste bis ins tiefste Sibirien und transportiert dabei in alle Welt ein Bild von Deutschland. Gitarrist Paul Landers hat mal gesagt, wir sind Berufsdeutsche und als solche haben die Bandmitglieder vielleicht mehr für die Verbreitung der deutschen Sprache getan als manches Goethe-Institut. Wenn man da die Bilder mexikanischer oder russischer Fans sieht, die in Scharen mit herrlichem Akzent »Du kannst« mitgrölen. Speziell in den USA ist Rammstein ein Riesenerfolg, die erfolgreichste deutsche Band dort ihrer Generation. Über dieses Phänomen Markus Schuler.
Das amerikanische Entertainment-Magazin Variety meint anerkennend zum neuen Rammstein-Album: So klingt es, wenn Tauben weinen, die Erde untergeht und die Menschheit zu einer Pfütze verschmilzt. Das sei teutonischer Dance-Metal. So richtig kann einem den Erfolg von Rammstein in den USA keiner erklären. Musikmagazine wie Rolling Stone widmen der deutschen Band mehrere Seiten. Und das, obwohl die nicht mal auf Englisch singt. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden laugen. Viele Fans in Nordamerika diskutieren seit Tagen das neue Album. Pedro Almeida lebt in Kanada und er betreibt zusammen mit seinem Sohn einen YouTube-Kanal für Heavy-Metal-Musik. Er ist ein wenig vom neuen Album von Rammstein aber enttäuscht. Es gibt ein paar Besonderheiten im neuen Album. Insgesamt aber hört es sich für mich wie eines ihrer alten Alben an. Die jetzige neue Platte wird neue Fans nicht fesseln. Es stellt aber die Beständigkeit der Band unter Beweis. Auch wenn ihr letztes Album 10 Jahre zurückliegt, sie halten an ihrem Sound, an ihrem Stil fest. This is their sound, this is who they are, and they're not really about to change that. Die beiden Podcasterinnen Atomic Angel und Ginger Snaps zählen sich ebenfalls zu Fans der deutschen Band. Auch wenn sie jede Textzeile erst einmal übersetzen mussten, schon vor der Veröffentlichung des neuen Albums haben sie über Instagram die PR-Kampagne mitverfolgt, erzählt Ginger Snaps. Die ersten kleinen Ausschnitte habe ich genossen. In den Foren und Netzwerken haben aber viele Leute gemeckert, weil sich der Gitarrensound für sie zu poppig angehört hat. Leute, haltet euch erstmal zurück. Das waren isolierte Ausschnitte. Der längste war gerade mal 31 Sekunden lang. Und Co-Podcasterin Atomic Angel meint, außer Rammstein mag ich kein Metal. In der Highschool bin ich zwar als Punk gegangen, aber die Sex Pistols und The Clash waren für mich das Heftigste. Bis jetzt. Rammstein wird in den USA für seinen progressiven, sehr deutschen Sound gelobt. Die Band genießt bei vielen Amerikanern Kultcharakter. Sie gilt als avantgardistisch und provokant und nicht kommerziell. Und vor fast 10 Jahren hat Rammstein etwas geschafft, was zuvor noch keiner deutschen Band gelungen war. Als der Kartenvorverkauf für ihr Konzert im Madison Square Garden in New York 2010 begann, war das Konzert in weniger als einer Stunde ausverkauft. 19.000 Tickets.
Gelungen ist das Rammstein auch mit den großen gotischen Schrecken, die an die schaurigen Seiten und Abgründe Deutschlands gemahnen, die alle Klischees im Ausland so wunderbar erfüllen. In den USA gibt es ja einen Begriff, Deutschness, der meint das moderne Deutschland, das weltoffene, das im Bild von Berlin kulminiert. Das Rammstein-Bild ist aber eher eins von gestern und damit vielleicht umso leichter konsumierbar, weil ja schon eingeübt. Jochen Hörisch ist Literatur- und Medienwissenschaftler. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Herr Professor Hörisch, heute Abend sind uns schon jede Menge nebulöse Texte um die Ohren geflogen, die wir mit Ihnen zusammen uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen möchten. Da haben wir zum Beispiel ein klingendes Inferno, eine krude Mischung aus Blut, Fleisch und Feuer. In welcher literarischen Tradition steht das?
Ja, es ist eigentlich die Tradition Sympathy for the Devil. Und man denkt immer an die Rolling Stones, was ja auch vollkommen richtig ist. Wir vergessen aber, wie viel Sympathie eigentlich Goethe für die Figur des Mephisto hat. Der ist ja nun auch ganz attraktiv und ein guter Gesprächspartner für den Faust. Oder wir könnten denken, Elixiere des Teufels von E.T.R. Hoffmann. Das haben wiederum die Deutschen exportiert in westliche Gefilde, haben es aber auch daher bezogen. Wir haben also die Tradition der Gothic Novel, wo es Inzest gibt und wo es verrückte, durchgeknallte Ex-Mönche gibt und frivole Spiel mit alten Symbolgut gibt. Also letztlich würde ich sagen, haben wir ein Hin und Her zwischen englischer Gothic Novel und einer spezifisch deutschen Form der Sympathie mit dem Teufel. Das Stichwort Ambivalenz ist ja immer schon gefallen. Und das können die Jungs von Rammstein, die ein bisschen älter geworden sind, ein Vierteljahrhundert sind sie ja auf der Bühne, eigentlich ganz gut. Also ich würde sie mit einem Kompliment versehen und das zugleich die Beleidigung streift. Und damit bin ich bei den Ambivalenzen, die Rammstein selbst macht. Die sind viel traditioneller, viel konventioneller als die von mir genannte Tradition. Goethe erreichen sie nicht ganz, sag ich mal, mit professoraler Arroganz. Aber es ist nicht uninteressant, was die machen.
In der Ahnenreihe können sie nicht unbedingt bestehen. Dieses Dreuende, Bedeutsame, vorhin ist das Stichwort Walhalla gefallen, ist es ein Stück weit wie bei Wagner, bezirzende Harmonien, der Großangriff auf die Gefühle und danach die kathartische Wirkung?
Naja, ich will mich gerne jetzt der Lächerlichkeit aussetzen und den Bildungsbürger spielen und sagen, Wagner-Niveau erreichen sie nicht ganz. Richard Wagner ist besser. What would life be without a little Wagner? Ist ja auch ein amerikanischer Spruch. Aber natürlich kommt das daher. Also wenn wir etwa denken an sexistische Momente, an sadomasochistische Momente, die sind ja etwa im Ring des Nibelungen ganz gut vertraut. Bück dich und Pussy und was weiß ich nicht was. Wir dürfen nicht vergessen, wie sexistisch Wagner ist, der ja schon bei Pink Floyd ein großes Vorbild gewesen ist. Aber man tritt, glaube ich, Rammstein nicht zu nah, wenn man sagt, die Verlässlichkeit des Vierteltaktes bei denen, die ist nun einfach mal gegeben. Wagner verfügt dann doch über ein Spektrum, das ein bisschen weiter geht. Aber ich freue mich, wenn sie so einen Bogen herstellen. Es ist ja überhaupt ein kokettes Spiel, dass die sogenannte Alternativkultur eigentlich sehr viel mehr zu tun hat mit der sogenannten Hochkultur, als man denkt. Und die Frage ist immer, wie ironisch, wie lasziv, wie sadistisch mit sozusagen heiligen Werten der bildungsbürgerlichen Welt spielend ist das? Oder ist es einfach nur schlechter?
Manches klingt ja auch so ganz grässlich pseudopoetisch und schwer nach Poesiealbum oder diesen Abriss Kalender, Gedenk- und Nachdenkzeilen zum Beispiel aus dem neuen Album, der Song Tattoo, wer schön sein muss, der will auch leiden und auch der Tod kann uns nicht scheiden. Ja. Gibt es eine Ehrenrettung von Ihrer Seite?
Ja, es ist halt die Trivialisierung von Motiven, die ja eindeutig ironisch gebrochen ist. Man fragt sich natürlich dann, ich habe mir einen Vers gemerkt aus dem neuen Album, jede Nacht ich heimlich stieg auf den Rücken der Musik. Dann denkt man, ja, okay, wie ernst ist sowas gemeint, wie gut ist sowas? Ich denke, zu einer gewissen Form laufen die auf. Ich bleibe bei meiner These. Wenn die wieder Aug in Aug sozusagen mit der Höhenkammliteratur in Deutschland, ganz bewusst in Deutschland, kokettieren, also eine Travestie machen vom Erlkönig, Dalai Lama, der Titel bei Rammstein, spielt ja mit Erlkönig, ganz ersichtlich. Oder sie fixieren sich auf die Drei-Groschen-Oper in dem Haifischlied. Und das ist gar nicht schlecht, wenn sie sozusagen den Bildungsbestand anzapfen und dann umkodieren. Also ich würde mal sagen, Jungs, ihr seid viel bildungsbürgerlicher, als ihr denkt. Warum bekennt ihr euch nicht stärker dazu? Dieses Provokante ist ein bisschen abgelutscht. Wir wissen, dass Tabubruch heute gar nicht mehr so einfach ist. Man kann noch so häufig einen Hitler errollen, wie man immer will. Das machen andere jetzt auch. Und das kokette Spiel mit alten Nazi-Tabusymbolen. Okay, okay, das haben wir in der Sphäre der bildenden Kunst auch bei Neo Rauch und bei Anselm Kiefer. Wenn es wirklich gut gemacht ist, dann kann man das ertragen. Ansonsten ist es eine billige Provokation, die sich inflationär leerläuft.
Stichwort inflationär und leerlaufen. In den Rammstein-Texten setzt Sänger und Autor Till Lindemann fast immer auf Gegensatzpaare, auf Oxymora, der alte Widerspruch von Hass und Liebe. Da sind untrennbare Gefühle, also ganz weit weg und ganz nah. Ist das eine Feier des Selbstwiderspruchs und nutzt sich das über all die Jahre nicht dann doch ein bisschen ab?
Naja, der Widerspruch ist ja immer eine interessante Figur. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und dass die größte sexuelle Energie eben in grenzwertigen Formen der Sexualität stehen kann. Bück dich und dergleichen mehr. Also Gewaltmomente, gerade auch in heißer Erotik vorhanden sind, ist ja keine ganz falsche Einsicht. Man kann das moralisch, psychologisch und so weiter verwerfen. Aber es offen zu legen, why not? Also ich denke, Widersprüche, Paradoxien sind eine ziemlich interessante Angelegenheit. Ich will einfach mal eine Paradoxie nennen. Es sind
sind lauter weiße alte Männer inzwischen, die da sozusagen Alternativmusik machen und auf Dance Metal setzen, auf neue deutsche Härte. Das ist inzwischen auch eine alte deutsche Härte. Die kokettieren ja auch mit Leni Riefenstahl und dergleichen mehr. Also so eine Paradoxie wäre, ob nicht die Kritik, die antirassistische Kritik am alten weißen Mann selbst rassistische Elemente hat. Weiß ist eine biologische Kategorie, alt auch. Man kann nichts dafür, wenn man weiß ist und wenn man alt ist. Also sind nicht gerade die besten Antirassisten selbst in einem rassistischen Klischee verfangen. Also meine These wäre, man kann an Rammstein nicht nur Paradoxien buchstabieren, die inkarnieren die, damit spielen sie, sondern sie können eben selbst auch ein ironisches Spiel mit Paradoxien machen. Und da würde ich Ihnen ein Kompliment machen.
Der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch, danke für das Gespräch. Rammstein, grimmig, militaristisch beschwören Sie gerne die Dunkelheit, so auch in Ihrem Song Wiener Blut. Hier der Text solo.
Komm mit mir, komm auf mein Schloss. Da wartet Spaß im Tiefgeschoss. Leise, leise wollen wir sein, den Augenblick von Zeit befreien. Ja, das Paradies liegt unterm Haus. Die Tür fällt zu, das Licht geht aus. Seid ihr bereit? Seid ihr soweit? Willkommen in der Dunkelheit. In der Dunkelheit. Keiner kann hier unten stören. Niemand, niemand darf uns hören. Nein, man wird uns nicht entdecken. Wir lassen uns das Leben schmecken. Und bist du manchmal auch allein? Ich pflanze dir ein Schwesterlein. Die Haut so jung, das Fleisch so fest. Unter dem Haus ein Liebesnest. Seid ihr bereit? Seid ihr soweit? Willkommen in der Dunkelheit. In der Dunkelheit. In der Einsamkeit. In der Traurigkeit. Für die Ewigkeit. Willkommen in der Wirklichkeit. Und wanderst du im tiefen Tal, seid ihr bereit? Und sei dein Dasein ohne Licht, seid ihr soweit? Fürchte kein Unglück, keine Qual, macht euch bereit. Ich bin bei dir und halte dich, ich halte dich in der Dunkelheit, in der Dunkelheit.
Auf Konzerten allerdings ist es oft gar nicht so dunkel, sondern taghell, wenn Rammstein ihre Bühnenshow abfeuert, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben, ein Feuerwerk der Sinne. Allerdings müssen die Musiker bei El der Pyro höllisch aufpassen, beim Konzert nicht zu verbrennen. Keyboarder Flake zum Beispiel hat sich letztes Jahr sein langes Haar aus Versehen abgebrannt und ist auch schon mal ohne Fingerkuppen auf Tour gefahren, weil er sich aus einem glühend heißen Kochtopf auf seinem Kopf befreien wollte. Den Sänger Lindemann, seines Zeichens gelernter Pyrotechniker, mit Flammenwerfern briet. Die showtechnisch explosivste deutsche Band fasziniert aber gerade wegen dieses ganzen Spektakels, so Mariska Lief.
Die Menge marschiert im Gleichtakt links. Der Rhythmus ist einfach, die Akkorde wenig abwechslungsreich. Doch wenn Rammstein ihren Soldatenmarsch spielen, stampfen Zehntausende mit und recken ihre Fäuste in die Luft. Bei einem Rammstein-Konzert kann man sich dieser Masseneuphorie kaum entziehen. Selbst Pazifisten lassen sich dann von den militärischen Klängen verführen. Und das ist vielleicht auch das Erfolgskonzept der Band. Nach 25 Jahren und etlichen Headliner-Auftritten hat fast jeder Rockfan die Band schon einmal live gesehen. Wenn auch aus Versehen. Und die Tickets zur aktuellen Tour waren nach Sekunden ausverkauft. Die Faszination von Rammstein manifestiert sich vor allem in ihren Live-Shows. Frontsänger Till Lindemann schwebt mit riesigen Engelsflügeln aus Stahl über eine zweiteilige Bühne. Aus den Flügelspitzen sprühen 3 Meter lange Flammen. Oder er schießt mit einem Pfeilbogen goldenes Feuerwerk in die Luft. Die Bühneneinlagen gleichen einem Opernspiel mit Requisiten und Kostümen, eine Mischung aus Industrial-Stil und Mittelalter-Fantasie. Frontsänger Lindemann inszeniert sich auf der Bühne als Übermensch, als Sadist, als dämonischer Verführer. Beim Singen verdreht er die Augen so sehr, dass das Weiß hervorquillt. Immer wieder klopft er mit seiner Faust auf seinen Oberschenkel und schüttelt seinen Kopf in Drehbewegungen zum Takt. Lindemann spielt den Don Giovanni im Steampunk-Genre. Das Unheimliche erregt und ist abstoßend zugleich.
Nur einsam und allein, wir sind hier, schalt herein. Schreien,
Schauspiel hat jedes Bandmitglied seine Rolle. Vor allem Flake, der Keyboarder. Mal spielt er im Glitzerkostüm den Hofnarren. Ein andermal tanzt er in seltsamen, roboterhaften Tanzeinlagen auf seinem Laufband zur Musik. Dann spielt er den persönlichen Sklaven Till Lindemanns.
Ja, das ist mein Teil. Mein Teil.
Beim Song »Mein Teil« wird Flake zum Beispiel in einen riesigen Kochtopf geworfen. Frontsänger Lindemann trägt dazu einen blutigen Metzgerkittel und ein Fleischermesser unter seinem Mikrofon. Mit einem Flammenwerfer heizt er den Topf ein, der immer wieder entflammt. Der Zuschauer wird zum Voyeur einer düsteren Zaubershow. Latentes Unbehagen? Egal. Die Menge grölt, angestachelt vom Pathos und dem Vorführen masochistischer Fetische. Riesige Feuerfontänen schießen in den Nachthimmel. Die zweistündige Pyroshow lässt jedes Silvesterfeuerwerk amateurhaft aussehen. Das Spektakel ist zumindest beim ersten Mal sehenswert. Und dafür muss man nicht einmal die Musik mögen.
Das alles ist also auf Überwältigung angelegt und muss einem nicht mal peinlich sein. Deshalb schreiben einige Kritiker, bei Rammstein kann man seine destruktiven Reflexe rauslassen. Daniel Hornow vertritt die Professur für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Hornow, Rammstein spielt immer wieder mit rechter Ästhetik. Wir haben das heute Abend gestreift. Haben Sie Beispiele dafür?
Naja gut, das bekannteste Beispiel ist ja sicherlich jetzt das, glaube ich, nicht zuletzt veröffentlichte Video, sondern das vorletzte Video, Deutschland-Video, das ja auch bewusst mit so einer Nazi-Ästhetik angekündigt worden ist und bewusst beworben worden ist. Und damit hat die Band, das wurde jetzt ja im Verlauf der Sendung auch schon deutlich, im Grunde genommen nur nochmal wiederholt, was eigentlich ihre gesamte Karriere oder ihre gesamte Bandbiografie auch ausgezeichnet hat. Nämlich so ein Spiel mit Nazi-Uneindeutigkeit, mit einer gewissen Nazi-Symbolik, die so oder so gelesen werden kann. Also, dass sich die Band bewusst da in eine Situation bringt, in der sie zu einer Projektionsfläche wird, entweder ja zu einer Nazi-Symbolik quasi dann erklärt wird oder ihr das unterstellt wird, beziehungsweise auf der anderen Seite, dass man sagt, nein, die Band kommentiert eigentlich diese Symbolik und führt sie durch eine ironische Wendung auch einer Kritik zu.
Sie selber schreiben, das sei kein Relativismus. Warum?
In dem Video, über das ich da jetzt zumindest mal kurz geschrieben habe, war eigentlich schon deutlich, dass die Band sich da jetzt nicht als eine Band präsentiert, die sich zu einer politischen Weltsicht bekennt. Es ist für mich jetzt dieses Deutschland-Video ist für mich jetzt kein Bekenntnisvideo, sondern da sind so viele Symbole unterschiedlichster zeitlicher Epochen und so weiter versammelt und die werden auf so eine wilde Art miteinander vermixt, dass da eigentlich keine Haltung mehr herauszulesen ist, sondern das ist fast so ein postmodernes Spiel mit Zeichen, die sozusagen in ihrer Vielgestaltigkeit uneindeutig werden. Und diese Uneindeutigkeit finde ich dann doch wieder auch sozusagen die können sozusagen als politischer Kommentar gelesen werden. In einer Zeit, in der es so viel darum geht, Eindeutigkeit herzustellen, Identität herzustellen, Identität zur Kultur, zur Nation, was weiß ich nicht alles. Da wirkt doch ein Video, das sozusagen sich mal bewusst an einer Ästhetik der Uneindeutigkeit versucht, durchaus, ja, befreiend.
Ambivalenzmaschine hat vorhin Jens Balzer gesagt, der Zentralrat der Juden hat das aber gerügt als Missbrauch des Holocaust für Marketingzwecke, dass die Band da eben Täter und Opfer zugleich gespielt hat. Aber das macht Rammstein ja ganz gerne. Ein bisschen provozieren, zum Beispiel auch mit so Reizworten wie Blitzkrieg und Heil. Dann wird ein bisschen zurückgerudert, alles nicht so gemeint. Wir haben ja Weidmanns Heil gesagt, wurden in die falsche Ecke gerückt. Wir sind doch eigentlich eine linke Band. Alles Ironie. Ist das wirklich Ironie?
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Der Zentralrat der Juden hat sich in seiner Reaktion auf diese kurze Sequenz bezogen, die vor dem Video veröffentlicht worden ist, um das Video und letztlich das gesamte Album zu bewerben. Und tatsächlich finde ich auch, muss man diese Marketingstrategie kritisieren, weil sie bewusst sozusagen diese Holocaust- und Nazi-Ästhetik bemüht, um letztlich einen kommerziellen Erfolg zu erzielen. Dass es jetzt nicht darum ging, sozusagen eine Haltung an den Tag zu legen, wurde dann erst durch das Video aufgelöst. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das hätte man im Vorfeld schon wissen können. Man kennt die Band, man kennt sozusagen ihre Strategien. Aber in dem Fall war doch die Anleihe derart explizit und präzise gewählt, dass ich die Kritik von Seiten jetzt beispielsweise des Zentralrats der Juden sehr, sehr gut nachvollziehen konnte.
Was ist es am Ende? Dialektik, widersprüchliche Gefühle, ambivalente Verhältnisse als Leitmotiv, Deutschland lieben, Deutschland hassen. Da gibt es aber auch dann Beobachter, die sagen, Rammstein sei komplett ironiefrei. Tiefere Botschaften sollte man da lieber nicht suchen. Also was dann? Ironie oder nicht?
Ja, ist eine gute Frage. Ich fand von Jens Balzer sehr eindrücklich, als er geschrieben hat, jetzt gesagt hat, auch im Interview, naja gut, das ist eigentlich eine Musik von verklemmten Menschen für verklemmte Menschen. Und das finde ich sehr nachvollziehbar, weil letztlich verändert sich im Laufe der Karriere der Band sich fast nichts. Die Prinzipien stehen fest, also die ästhetischen Prinzipien, auf die man sich beruft, und die werden sozusagen immer wieder reproduziert. Insofern könnte man nochmal darauf abstellen und sagen, das ist eigentlich ein gigantischer Marketingerfolg, den uns die Band hier beweist. Das wurde jetzt, glaube ich, in dieser Sendung noch gar nicht so stark betont, dass es hier ja immer wieder auch darum geht, durch diese einmal festgelegten Muster eine Marke zu konstruieren und sie auch zu stabilisieren und dadurch eben auch einen Markterfolg herbeizuführen. Also das Ganze sozusagen unter Konsumgesichtspunkten zu lesen, unter konsumästhetischen Gesichtspunkten auch, das finde ich eigentlich das Reizvolle. Dass es hier wesentlich um Imagebildung geht.
Hat Rammstein mit solchen Strategien aber nicht dann doch bewusst oder unbewusst dazu beigetragen, dass man heute anders mehr sagen kann, dass die rote Linie verschoben ist, dass NS-Symbolik selbstverständlicher genutzt wird, dass man doch nochmal das benutzen wird dürfen, dass man das nochmal wird singen dürfen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden?
Nun, ich glaube, die Popkultur pflegt ein durchaus, befreiendes Verhältnis zu solchen Symbolen, die historisch schwer belastet sind. Wenn Sie beispielsweise an Fußball-Weltmeisterschaften oder so denken, wo dann vor einigen Jahren zum ersten Mal auch in einer breiten Bevölkerungsschicht Deutschlandflaggen wieder gezeigt werden konnten. Auch damals gab es Stimmen, die gesagt haben, oh Gott, das ist jetzt im Grunde genommen eine Symbolik, eine nationale, nationalistische Symbolik, die jetzt hier massenhaft wird. Aber eigentlich war das Gegenteil der Fall. Hier wurde eben nicht die Symbolik nationalistisch ausgelegt, sondern die Symbolik wurde ja quasi durch die Masse wieder zurückgeholt, in die Popkultur, in die Öffentlichkeit zurückgeholt und dadurch ideologisch entkräftet. Und etwas ganz Ähnliches, finde ich, passiert auch in solchen theatralischen Formaten, wie sie Rammstein zeigt, indem sozusagen diese Symbole quasi auf eine zweite Ebene, auf eine fiktionale Ebene gehoben werden, werden sie zugleich auch ideologisch entkräftet.
Daniel Hornow von der Kunsthochschule in Kassel, vielen Dank. Das war H2 Kultur, der Tag, so jung und doch so alt, Rammstein und die Deutschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piro zum Ausklang. Nun aber auf jeden Fall nochmal Rammstein. Es singt der Landesjugendchor Vorarlberg in einem Arrangement von Oliver Gies.